Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Calcio hier bei uns auf dem Channel. Heute mit mir, Niklas. Ich wurde gestern ausgeladen aus der Reaktion auf den Abstieg des VfL Wolfsburg. Es hieß, ich sei persönlich befangen und dürfte deswegen nicht mitreden. Dem habe ich mich gebeugt im Rechtsstaat Calcio Berlin und habe entschieden, stattdessen ein paar von euren Fragen zu beantworten, bevor wir dann auch bald in die ganz heiße Phase starten, nämlich in die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft. Heute, doch, ich wollte gerade sagen, keine WM-Fragen mit dabei. Es ist auf jeden Fall eine WM-Frage mit dabei, ganz hinten raus. Aber die erste hat damit nichts zu tun. Sie hat auch nichts mit der Bundesliga zu tun, denn es geht um Hannover 96. Le Chef 1382 fragt, steht Christian Titz bei Hannover 96 aktuell zu Recht in der Kritik? Klar ist, im Saisonendsport hat die Mannschaft trotz großer Qualität zu wenig Punkte geholt und womöglich den Aufstieg verspielt. Trotzdem wäre es aus meiner Sicht falsch, jetzt alles in Frage zu stellen. Der sportliche Aufschwung bei 96 ist eng mit Titz verbunden. Er hat eine klare Idee, entwickelt Spieler weiter und macht den Verein wieder attraktiv. Natürlich darf man die verpassten Chancen kritisch sehen, aber überwiegt am Ende nicht trotzdem die Perspektive, dass Hannover 96 unter Titz nächste Saison zu den Top-Favoriten auf den Aufstieg gehört? Puh, eine lange Frage. Also, ich kann sagen, ich bin grundsätzlich mit dem Teil, den du quasi schon ein bisschen in der Frage vorweggenommen hast, einig. Ich glaube, es ist so ein bisschen aktionistisch und ja, überzogen, dass jetzt eine Grundsatzdebatte geführt wird darüber, ob Christian Titz der richtige Trainer ist für diese Hannover-Mannschaft, ja oder eben nein. Hannover spielt jetzt seit ihrem letzten Bundesliga-Abstieg 2019 oder hat jetzt 7 Jahre zweite Bundesliga gespielt am Stück, also der HSV kennt das. Es geht erstmal an die Substanz von einem Verein, was die Gesamtqualität angeht, aber was hier in der Frage noch viel entscheidender ist, diese Saison, die Christian Titz gerade hier hingelegt hat, im 7. Zweitliga-Jahr am Stück von Hannover 96, das ist erstmal das tabellarisch beste Ergebnis seit dem Abstieg. Die sind davor nur 2-mal Sechster geworden. Und die 60 Punkte, die sie geholt haben, waren auch das punktetechnisch beste Ergebnis seit dem Abstieg in die zweite Liga. Und auf Platz 2 liegt da, glaube ich, die Stefan-Leitl-Saison mit 52 Punkten, wo sie ebenfalls Sechster wurden. Und wenn man darauf schaut und darauf schaut, dass Christian Titz ganz eindeutig die beste Zweitligasaison gecoacht hatte, die Hannover seit dem letzten Abstieg erlebt hat, dann glaube ich, ist es völlig, ja, fehl am Platz, hier eine Grundsatzdebatte über den Trainer zu führen. Man kann natürlich en Detail drauf schauen, was für Wechselentscheidungen hat er getroffen in den letzten Spielen? Wie sah die Personalpolitik aus? Hat er vielleicht zu lange an Spielern festgehalten hinten raus, die auch teilweise in einem Formtief waren, die auch am letzten Spieltag vielleicht nicht so gut performt haben? Ich denke da an Jokota zum Beispiel. Das kann man alles, ja, ausdiskutieren. Ich glaube nur, wenn das Ziel Aufstieg nicht verpasst worden wäre, also das liegt in der Natur der Sache, dass man dann diskutiert, aber wenn das nicht verpasst worden wäre, dann würden wir diese Diskussion gar nicht führen. Und ich glaube, so die Dinge, die ihm mehrheitlich vorgeworfen sind, die sind in der Ursachenforschung dafür, was am Ende dafür verantwortlich war, dass Hannover nicht aufgestiegen ist, eigentlich nachrangig. Und für mich geht's da um ganz simple Dinge. Zu wenig Tore geschossen oder zu wenig gemacht aus den eigenen Möglichkeiten und hinten zu viel zugelassen. Das lässt sich auch statistisch ablesen. Hannover hatte den höchsten XG-Wert der Liga mit 68,07 erwarteten Toren laut unserem Anbieter X-Value, hat aber nur 60 Tore erzielt, also hat er ganz klar unterperformt. Hat 42,66 erwartete Gegentore gehabt, hat aber 44 kassiert. Das ist jetzt keine Riesendiskrepanz, aber weder im Offensivbereich noch im Defensivbereich hat diese Mannschaft überperformt, was man normalerweise mindestens eins von beiden immer mit Mannschaften assoziiert, die ganz oben mitspielen und die am Ende auch aufsteigen wollen. Also Schalke zum Beispiel hat eben vor allem im Spiel gegen den Ball überperformt und weniger Gegentore kassiert, als erwartet waren. Also der Wert war an sich schon auch niedrig, statistisch, aber dann nochmal obendrauf überperformt. Meistens liegt das Mannschaften inne, die eine gute Saison spielen, dass sie eben eine Überperformance im einen oder anderen Bereich haben. Und der war bei Hannover eben nicht zu sehen. Ich fand Nahuel Noll hat insgesamt einfach keine Saison gespielt, wo ich sagen würde, das ist einer der drei besten Keeper der zweiten Liga gewesen. Das ist schon mal ein Problemfaktor. Und dann so ein bisschen einfach die Chancenverwertung, die Torgefahr. Gerade Kellmann, der eben in der zweiten Saisonhälfte viel von seinem Momentum aus der Hinrunde verloren hatte. Und das sind alles Dinge, über die kannst du sprechen. Aber da sehe ich nicht mehrheitlich den Trainer in der Verantwortung. Und ein Trainer, der dir in seinem ersten Jahr gezeigt hat, dass seine Mannschaft auf jeden Fall an einen Punkt führen kann, wo sie ja am 33. Spieltag sogar noch eine Chance hatten, direkt aufzusteigen, den entlassen zu wollen, möglicherweise vor einer der offensten Zweitligasaisons, die wir seit langer, langer Zeit hatten. Jetzt mal schauen, also wie gut dann Wolfsburg sein wird mit dem Kader und dem Budget, das sie eventuell auf die Beine stellen können. Aber abseits davon finde ich, es ist eine sehr, sehr offene zweite Liga. Und da, glaube ich, findet Hannover 96 keine sicherere Wette als die, die Christian Titz aktuell ist. Henning I8U, Glück auf. Von einem Zweitligisten zu einem ehemals Zweitligisten, Glück auf. Welche fünf Spieler würdet ihr realistischerweise verpflichten, damit Schalke nächste Saison die Klasse hält? Ich habe mal so eine kleine Liste an Namen mitgebracht, also eher so für fünf Positionen gedacht und auf der einen oder anderen Position eben zwei Namen mitgebracht. Aber jetzt auch wirklich nur ein Schnelldurchlauf, weil wenn man jetzt einen, also volle Transparenz, ein Shopping-Guide, das verbraucht ungefähr zwei Arbeitstage und die habe ich nicht für dieses Fracalcio oder für eine Frage aus Fracalcio. Und ich habe mal also ein, zwei kreativere Namen mitgebracht, aber ansonsten auch Dinge, die vielleicht eher offensichtlicher auf der Hand liegen. Satoshi Tanaka, die Gerüchte gibt es ja bereits. Ich war ja sogar so vermessen und habe gesagt, da als so Sechser für die Tiefe dürfte auch der BVB im Sommer mal draufschauen. Das ist der Japaner, den Fortuna Düsseldorf erst im Winter geholt hat, der dann sensationell gut gestartet ist, verletzungsbedingt ein bisschen ausgebremst wurde und durch den Abstieg von Düsseldorf eben eine Ausstiegsklausel von wohl nur 1 Million Euro haben soll. Unter anderem für einen Verein wie Schalke 04. Super attraktiv, auch erschwinglich und halt gemacht, glaube ich, für Miron Muslic Fußball. Tanaka ist ein Monster gegen den Ball und auch mit vernünftigen Ansätzen mit Ball. Das wird nie seine große Stärke sein, aber es ist okay. Und von daher würde ich sagen, das ist etwas, wo du eigentlich fast drauf sein musst als Schalke 04. Der Spieler muss dafür wahrscheinlich nicht mehr umziehen, um zu Schalke zu wechseln. Also auch das bietet sich an. Die etwas nischigere Alternative, die ich mal reinwerfen wollen würde, weil letztens zu Nico in einem 50+2 Folge gesagt, ich habe mir jetzt irgendwie einen nigerianischen Sechser aus der ungarischen Liga angeschaut. Und das habe ich getan, also auch mit dem losen Hintergedanken eines möglichen Schalke-Shopping-Guides, der noch kommen könnte. Wird vielleicht ehrlicherweise mit WM und allem drum und dran ein bisschen eng. Ridwan Popola, der ist 19 Jahre alt, ist ein nigerianischer Sechser. Auch der hat herausragende Statistiken gegen den Ball. Der ist in der direkten Ballverarbeitung gut, so Pressing-Situationen auflösen, Ballführung. Sein Passspiel ist seine große Schwäche, würde ich aktuell noch sagen. Der ist relativ roh. Aber ein super spannender Spieler und ich habe eine relativ zuverlässige Information, dass der im Winter 25, 26, so ist richtig, noch zu haben gewesen sein soll für ungefähr 1,5 Millionen Euro Ablöse, also auch noch im Bereich, den ich für realistisch halten würde. Spannender Spieler, den ich mal in den Raum werfen wollen würde. Patrick Meinker muss ich hier erwähnen. Ja, der hat mal beim BVB 2 gespielt, aber das ist, glaube ich, nachrangig. Patrick Meinker ist einer von den Spielern, wo ich sage, also das geht eigentlich nicht, dass der mit Heidenheim runter in die zweite Liga geht. Der hat in 3 Jahren Bundesliga keine Minute verpasst. Der war absolut eine Konstante in dieser Mannschaft, auch in seinen Leistungen und hat in meinen Augen absolut nachweislich Bundesliga-Niveau gezeigt. Und wenn man den haben könnte für eine Summe von 1,5 bis 2 Millionen Euro, dann wäre das jemand, wo ich sagen würde, der würde Schalke mit seiner Erfahrung und seiner Verfügbarkeit sehr, sehr gut zu Gesicht stehen. Ehemals Heidenheim, jetzt wieder FC Bayern. Ajon Ibrahimovic hat bei Heidenheim unterm Radar eine sehr starke Saison gespielt und ist einer der krassesten Underperformer gewesen, was seine erwarteten Torbeteiligungen angeht, was vor allem auch daran lag, dass er viele erwartete Assists hatte, aber eben die Verwertung nicht so gut aussah von seinen Sturmkollegen, also lag nicht zwingend an ihm. Und das wäre jemand, den ich sehr, sehr spannend fände. Alternativ dazu, also bei ihm ist halt super spannend, dass er offensiv so flexibel ist. Der kann linker Flügel spielen, der kann Zehner spielen, der kann rechter Flügel spielen. Das ist eben extrem viel wert. Ansonsten bei den Bayern mal drauf schauen. Asp Jensen, der bei den Grasshoppers Zürich eine spannende Saison gespielt hat, eine sehr gute Saison gespielt hat, auch mit Scorern im zweistelligen Bereich, der soll wohl verkauft werden, hat keine Zukunft in München. Das könnte jemand sein, der interessant ist. Ich finde es sehr schwer einzuschätzen, wie die finanziellen Möglichkeiten von Schalke 04 auf dem Transfermarkt im kommenden Sommer aussehen oder im jetzt gerade begonnenen Sommer aussehen. Aber ansonsten Asp Jensen, ein Diaye, wenn sie den fest verpflichten sollten, der ist ja eher defensiver orientiert, aber auch das wäre jemand, der spannend wäre. Ich glaube, Bayern wird jetzt in den nächsten Jahren immer wieder mal Abnehmer suchen per Laie für ihre Talente, die entwickelt werden sollen. Aber Ibrahimovic, wenn möglich, fände ich, wäre ein absoluter Top-Transfer für Schalke 04. Rechte Defensivseite sehe ich so ein bisschen noch als eine Schwachstelle im Kader, wo man was machen müsste. Eine Möglichkeit wäre eine Laie. Axel Tappé von Bayer Leverkusen, der ist 18 Jahre alt. Der hat in der Saison am Anfang kurz gespielt, hat dann auch eine Verletzung gehabt und dann eigentlich keine Rolle mehr gehabt in dieser Mannschaft. Der ist jemand, der kann Innenverteidiger spielen, der kann aber auch rechte Schiene spielen, hat er auch schon gemacht im Ligabetrieb. Ich glaube, RV gegen Werder Bremen, gegen St. Pauli, rechtes Mittelfeld, also rechte Schiene. Fände ich spannend, vielleicht sogar eine Zweijahresleihe. Und wenn man eher über einen Festtransfer nachdenken möchte, Boris Matic von Wolfsberger AC, junger serbischer Außenverteidiger mit einem sehr guten Output im Offensivdrittel, der jemand, der auch dann einfach direkt an Toren beteiligt ist. Ich glaube, 6 Vorlagen hatte in Österreich, wäre nicht uninteressant. Und dann für die Stürmerposition, finde ich, braucht das am ehesten einen kopfballstarken, in der Luft dominanten Stürmer, der Bälle festmachen kann, der vielleicht auch als Zielspieler funktioniert. Und da liegt natürlich schon nahe, die Gerüchte gibt es ja auch schon, Cedric Itten zu holen von Fortuna Düsseldorf, der in der zweiten Liga trotz der widrigen Umstände bei der Fortuna eine starke Saison gespielt hat. Und ich bin gespannt, also ich glaube, Schalke muss auch auf das Thema Laien gucken, ob nicht bei Max Mörstedt eine Tür aufgehen könnte. Max Mörstedt müsste jetzt 20 Jahre alt sein, das ist der Hoffenheim-Stürmer. Großes Talent auf seiner Position, 1,94 groß, extrem gut mit dem Rücken zum Tor. Aber der hat jetzt seinen Vertrag im Januar bis 2030 verlängert, nur eben keine große Rolle gespielt. Also war ganz klar, das Sturmzentrum der TSG war besetzt mit Aslani und mit Lemperle. Jetzt gibt es ein paar Argumente dafür, dass in der kommenden Saison mehr für ihn möglich sein könnte. Die TSG spielt europäisch, das heißt, sie haben mehr Wettbewerber, werden mehr rotieren müssen. Fisnik Aslani hat wohl eine lukrative Ausstiegsklausel, die gezogen werden könnte. Das heißt, da wird im Sturm eventuell auch eine Planstelle frei. Deswegen möglich, dass die sagen, in der kommenden Saison geht die Tür für ihn auf, der kann bei uns spielen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, fände ich Max Mörstedt für Schalke 04 auf Leihbasis auch eine sehr, sehr spannende Lösung. Vielleicht auch im Verbund mit Itten, dass du einen erfahrenen Spieler hast, der schon ein bisschen älter ist, der dir auch fest gehört. Und dann noch eben mit Max Mörstedt jemanden, der jung und entwicklungsfähig ist. Dominik Hudak, nächste Frage. Hi. Am Mittwoch hat er mit Oliver Glasner, also heute, ein alter Bekannter, die Möglichkeit, einen weiteren Titel in seiner Trainerkarriere zu holen. Und danach geht seine Zeit bei Crystal Palace zu Ende. Wo seht ihr ihn als nächstes? Könntet ihr euch einen Stint von ihm wieder in der Bundesliga vorstellen? Er hat ja in den letzten Jahren Erfolge verzeichnen können. Wann, denkt ihr, ist die Decke bei ihm erreicht? Schwer zu sagen. Ich glaube, so am ehesten der Vorwurf, der noch in Richtung Oliver Glasner als Coach existiert, ist so die Limitiertheit mit Ball, wenn er ein Team coacht, das aufgrund seines Status in der Liga einfach natürlicherweise eher balldominant auftreten sollte oder muss. Das ist ja bei Crystal Palace zum Beispiel nicht der Fall. Das war in dieser Entwicklungsphase, in der Eintracht Frankfurt war, auch nicht der Fall. Das ist ja ein Schritt, der dann irgendwie später gegangen werden sollte. Bei Wolfsburg auch nicht unbedingt. Aber ich finde, das ist ein Vorwurf auch, der zu kurz greift. Ich finde, Oliver Glasner ist ein Trainer mit ganz klaren, gut funktionierenden Spielprinzipien, die er jetzt über mehrere Stationen erfolgreich bewiesen hat. Er hat Erfolge gehabt, sowohl im Ligabetrieb als auch eben in Pokalwettbewerben, weil das darf man nicht vergessen. Natürlich, seine großen Erfolge waren die Europa League, das war der FA Cup mit Crystal Palace und jetzt möglicherweise auch die Conference League, wo sie jetzt im Finale gegen Rayo Vallecano stehen. Aber der hat auch Wolfsburg damals in die Champions League führen können, im Ligabetrieb, auf Platz 4, glaube ich, damals. Also es war auch ein großer Erfolg. Der hat auch mit Eintracht Frankfurt zumindest teilweise im Ligabetrieb gut abgeschlossen. Die Leistungen bei Crystal Palace in der Premier League, die waren auch sehr stabil. Deswegen, ich glaube, man kann ihn nicht auf einen reinen Pokalwettbewerbstrainer runter reduzieren. Ich glaube, an sich würde er gerne im Kosmos englischer Fußball bleiben. Nur der nächstlogische Schritt nach oben, der ist einfach nicht da, ne? Also United macht mit Carrick weiter, wo er ja, glaube ich, zwischenzeitlich auch gehandelt worden ist. Ich glaube, Liverpool ist ein Schritt zu groß. Die werden andere Leute im Fokus haben. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Chelsea hat Xabi Alonso. Bei City macht Maresca weiter. Auch das wäre viel zu groß gewesen, glaube ich. Also dieser nächste Schritt auf der Leiter innerhalb Englands, den sehe ich aktuell nicht so richtig. Und dementsprechend, die Spurs haben De Serbi geholt und mit ihm die Klasse gehalten, fände ich Bundesliga durchaus interessant und möglich. Und da ist der Verein, der sich als einziger eigentlich aufdrängt und anbietet, Bayer Leverkusen. Weil bei Leverkusen ist das Glasner-eske 3-4-2-1 im Grunde schon etabliert. Der Kader ist darauf ausgerichtet, kann das spielen. Also kann Dreierkette vor allem spielen, was sie auch unter Alonso schon in überwiegend getan haben. Und dementsprechend ist da, würde ich sagen, schon einfach eine gute kadertechnische Vorarbeit geleistet worden, mit der Glasner was anfangen könnte. Ich fände so die Kombination perspektivisch, also das sind ja so die offensiv entscheidenden Spieler im 3-4-2-1, die beiden Halbraumzehner. Und da so eine Kombination aus Maser und Tillmann zu haben, Tillmann eher für also Torgefahr aus sich heraus, für Abschlussqualität, für Boxcrashen, und dann Ibo Maser als so ein eher gestaltenderer Typ, Vorbereiter auf der anderen Halbraum-Zehner-Position, fände ich sehr, sehr spannend. Cool Breath, der ja auch Flügelspieler ist, könnte ich mir aber auch vorstellen, dass der sich nominell gut in so eine Schienenrolle reinentwickeln könnte, auch rein von seiner Körperlichkeit her. Also hast du einfach einen Kader, der das hergibt. Du könntest mit Bade, Tabsoba, der verlängert hat, und Kwanza eine spannende Dreierkette stellen, wo du auch wieder dieses Wechselspiel haben könntest aus Fünferkette, Viererkette. Wenn jetzt zum Beispiel Kwanza der rechte Innenverteidiger ist und die rechte Schiene spielt Spieler X, dass du halt dann auch flüssig wechseln kannst, dass dann der Schienenspieler hochschiebt und Kwanza sowohl eventuell im Aufbau mit Ball als auch gegen den Ball Viererketten-Rechtsverteidiger spielt. Also von daher, ich finde einfach, da ist ein gutes Fundament für Oliver Glasner da. Und es ist ein Verein, der ja auch zu Glasners Ambition passt, weil Ambition weiß ich nicht, aber er tut es halt einfach, Titel gewinnen. Weil Leverkusen hat ja auch diesen Anspruch für sich entwickelt in den letzten Jahren, dass man eben nicht einfach nur eine Champions-League-Mannschaft sein möchte, sondern man möchte auch Titel um Titel mitspielen, Titel holen können. Und das hat Oliver Glasner bewiesen, dass er es kann, vor allem eben im Pokalwettbewerben. Und gleichzeitig eben auch hat Leverkusen so dieses ferne Ziel, in 2 bis 3 Jahren wieder meistertauglich zu sein. Und das ist ja auch eine Anspruchshaltung, die irgendwie auch dann zu einem Trainer passt, der vielleicht große Ambitionen hat. Deswegen, ich fände aus einer rein sportlichen Perspektive Oliver Glasner plus Bayer Leverkusen für die kommende Saison einen sehr spannenden Fit und mit Abstand den besten und auch einzigen realistischen, den ich in Deutschland für ihn aktuell sehe. So, weiter geht's mit FSV 1905. Gude, passend zu seinem Barca-Abschied bekommt Lewandowski, bekommt Lewandowski den Respekt, den er verdient. Bei jeder Station, wo er gespielt hat, lieferte er unglaubliche Scorerzahlen. Viele dachten, dass Kane dieses Jahr seinen Bundesliga-Rekord brechen könnte, aber er lag am Ende 5 Tore hinter Lewandowski. 41 Tore in 29 Spielen und dazu 7 Assists, bleibt absurd, dazu Dritter in der ewigen Champions-League-Torschützenliste. Außerdem war er maßgeblich dafür verantwortlich, dass Barca den Turnaround geschafft hat und nicht ins komplette Chaos à la United oder Milan gestürzt ist. Mit 34 Jahren beim Wechsel, wohlgemerkt, er hat dazu beigetragen. Ich glaube, wenn man das jetzt primär auf die Schultern von Lewandowski legen möchte, dann wird man, glaube ich, den anderen Spielern nicht gerecht und auch der Tatsache, dass Barcelona im Rahmen ihrer Möglichkeiten dann auch auf Vereinsebene ein paar gute Entscheidungen getroffen hat. Auch gilt er als absoluter Musterprofi, der keine wirklichen Skandale hatte. Für mich ist er ohne Frage der konstanteste Stürmer dieses Jahrhunderts und ist in seiner Gesamtkarriere Suarez, größer Suarez und Benzema, mit denen er oft verglichen wird. Da bist du bei mir an der falschen Adresse, mein Freund, was das Thema angeht. Aber ich finde es trotzdem eine spannende Frage und ich glaube auf jeden Fall, dass er ein Spieler ist, der vielleicht eher zu wenig Wertschätzung erfährt. Ich bin jemand, also ich glaube im realen Leben zu 100% an extrem krassen Beauty-Bias und dass es Beauty-Privilege gibt und eine der größten Waffen ist, die du haben kannst, konventionell oder normschön attraktiv zu sein. Deswegen, also man kann ihn als Spinner bezeichnen, aber deswegen finde ich auch ganz spannend, also diese Looks-Maxing Idee und das, wofür dann dieser Clavicula extrem steht, das ist irgendwie auch schon, dass er so ein bisschen auch auf seine Art und Weise der Gesellschaft einen Spiegel vorhält, weil ich dem Grundbefund, dass Aussehen einfach extrem wichtig ist, an sich zustimmen würde. Dahin möchte ich jetzt nicht abdriften, aber ich glaube, im Fußball gibt es Nationalitätsprivileg, Nationality Privilege nennen wir es jetzt mal, nämlich, dass wenn du aus einer Nation kommst, die als große Fußballnation gelesen wird, dass du automatisch mehr Aufmerksamkeit erfährst, mehr Lobby hast, also Roberto Lewandinho mit denselben Zahlen, wenn er Brasilianer wäre, hätte, glaube ich, einen ganz anderen Kultstatus, eine ganz andere Wertschätzung, weil alleine aus Brasilien heraus mit so einer Wucht dieser Spieler gefeiert werden würde. Also deswegen, ich glaube schon einfach auch, dass die Nationalität, der du angehörst, also alleine schon, weil Polen zum Beispiel niemals große Erfolge hatte mit ihm bei EMs oder WMs und einfach auch da keine so prädestinierte Nation für ist, aber dass einfach dein Land schon ein Vorteil oder ein Nachteil sein kann und bei Lewandowski ganz klar in der Tendenz eher Nachteil, aber ich glaube auch, dass er so ein absoluter Musterprofi ist, ist auch eher ein Nachteil. Ich habe Lewandowski immer so ein bisschen als kühl erlebt. Er hat zwar selber jetzt gesagt, so, dass er in Barcelona sich so ein bisschen gewandelt hat, aufgetaut ist und da irgendwie auch so eine neue Herzlichkeit für sich entdeckt hat, dass er so erzählt hat, ich wurde irgendwie beim ersten Training oder wo auch immer von Gavi umarmt und habe so gemerkt, okay, es ist auch ein anderer Umgang miteinander möglich und dass ihm das auch irgendwie gut gefallen hat, so diese Seite an sich dann neu zu entdecken. Aber insgesamt, also gerade bei den prägenden Stationen, Dortmund, Bayern, einfach so als kühlen Typ in Erinnerung gehabt, so ein bisschen glatt und die Versuche, wo er dann irgendwie so fast es darauf angelegt hat, ankommen zu wollen, cool sein zu wollen, die waren immer so ein bisschen unangenehm. Ich denke da auch an seine TikTok-Versuche etc. Und einfach so, er hat alles, aber er ist halt keine Menschenfinger-Persönlichkeit. Das finde ich nicht. Ich finde, Lewandowski ist keiner, der die Leute so krass catcht, weder im Positiven noch im Negativen. Also Ibrahimovic hat ja vor allem dieses Polarisierende auf seiner Seite, dass man entweder sagt, geiler Typ oder Vollspinner. Und das gilt ja für viele von diesen Namen. Und Lewandowski hat das nicht. Der ist einfach irgendwie zu sehr Musterprofi dafür und war auch irgendwie jemand, den hast du bei seinen Stationen spielen sehen, in Dortmund und in Bayern, aber hat es, also ich finde, Gyarassi ist so ähnlich zum Beispiel auch, hat es nie so ganz das Gefühl, der macht das für den Club, für den er spielt, oder auch für den Club, für den er spielt, was ja meistens nicht der Fall ist, aber man möchte sich ja dieser Illusion gerne hingeben können. Der macht das nicht für den Club, sondern der macht das primär für sich. Und dementsprechend auch konntest du nicht so richtig als Fan, glaube ich, auch dich so in Lewandowski reingeben und das so zu so einem Kultspieler machen für dich, bei deinem Club. Und ich glaube halt, dass das dazu führt, dass er eben nicht ganz so krass wahrgenommen wird, wie er es wahrscheinlich verdient hätte. Das zeigt eben auch, dass, ja, Tore, Statistiken, Zahlen sind das eine, aber es gibt eben auch noch softe Faktoren, die so ein bisschen deine Legacy und das, was du hinterlässt, beeinflussen. Und die hat Lewandowski, glaube ich zumindest, nicht auf seiner Seite. Weiter geht's mit Katatafisch99. Angenommen, fand ich eine geile Frage, meine Lieblingsfrage aus allen, die ich ausgewählt habe. Angenommen, der aktuelle DFB-Kader könnte aus einem fiktiven Grund, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel chronischer Durchfall, nicht an der WM teilnehmen. Aber die FIFA erlaubt es, einen Ersatzkader zu nominieren. Welche 26 Spieler würdest du nominieren? Wer trainiert diese Mannschaft? Welche Platzierung traust du diesem Team zu? Ich kann vorneweg sagen, es ist mein Toxic Trade, dass ich diese Mannschaft gebastelt habe und in meinem Kopf dachte, die könnte besser abschneiden als der eigentlich nominierte Kader. Das ist mein Toxic Trade. Aber wir gehen sie mal durch. Von hinten nach vorne mein Kader. Im Tor Moritz Nikolas. Hätte ich jetzt auch tatsächlich auch sogar mit Obig gehen können, weil der ist ja nicht offiziell nominiert. Atubolu, Mio Backhaus. Ich habe Moritz Nikolas gewählt, weil der ist seit zwei Bundesliga-Saisons der krasseste, auffälligste statistische Überperformer unter den deutschen Torhütern, der ganz klar mehr Tore verhindert, als man von ihm jetzt rein statistisch hätte erwarten können. Und das ist ein Turnier, da willst du einfach jemanden haben, der gut hält. Und das macht der Junge. Und deswegen hole ich Moritz Nikolas als neue Nummer 1 mit Atubolu und Obig auf Position 2 und 3. Linke Defensivseite, ich spiele einen 4-3-3. 4-3-3, klassisches 4-3-3. Linke Defensivseite, Maxi Mittelstädt, der Geschmähte vom VfB Stuttgart, einer von mehreren, die ich mitgenommen habe hier, Mittelstädt auf der linken Defensivseite. Man kennt den Spieler, macht einen guten Job mit wie gegen den Ball, spielt stark im Aufbau, übernimmt Verantwortung, hat Elfmeter geschossen für den VfB, für mich der Starter. Und ich habe hinter ihm mitgenommen Max Finkgräfe, der hat quasi kaum gespielt bei Leipzig, aber ist I believe in Finkgräfe immer noch. Und ich finde, in den wenigen Einsätzen, die er hinten raus hatte, hat er es gut gemacht und gezeigt, dass er eben schon auch gehobenes Bundesliga-Niveau mitbringt. Und deswegen, ich glaube da an Finkgräfe auf der linken Defensivseite. Linker Innenverteidiger, links Fuß, Jeff Chabot, der Harry Kane-Bewacher aus dem Pokalfinale, der es über weite Strecken gut gemacht hat und für mich ganz klar da die erste Wahl ist. Und damit ich einen zweiten Linksfuß habe, habe ich dann hinter ihm noch Karim Koulibaly von Werder Bremen mitgenommen. Rechter Innenverteidiger, fand ich schwierig, ob ich da mit dem komplementären Spieler gehe zu Jeff Chabot, also mit einem Spieler, der vor allem über Tempo-Athletik in der Innenverteidigung kommt, dann wäre ich mit Finn Jeltsch in der Startelf gegangen. Den habe ich auch mit. Ich habe mich jetzt hier einfach nur für die Form und das Level der Saison entschieden und gehe deswegen mit der IV-Kombo Chabot-Ginter in der Startelf ins Turnier. Rechte Defensivseite Bissek. Nominell Innenverteidiger, habe ich schon auch in einem Video bei Calcio gesagt, so wie der bei Inter spielt, ist das faktisch sowohl mit als auch gegen den Ball oftmals einfach Rechtsverteidiger und deswegen glaube ich, kann er das spielen und ihn lasse ich absichern oder als Alternative nehme ich mit Joscha Wagnumann, der eher eine schwierige Saison hatte, aber dessen Spielerprofil ich mag, der so ein bisschen so diese Dumfries ja, Elemente mitbringt, Torgefahr am langen Pfosten mitbringen könnte und dementsprechend gehe ich mit Wagnumann als Alternative. Auf der 6 fand ich schwierig. Ich habe jetzt mal Erik Martel losgelassen, das wurde glaube ich Zeit und habe mich entschieden für Alyosha Kemlein, der unterm Radar bei Union eine echt starke Saison gespielt hat als defensiver Mittelfeldspieler, der sich da gut entwickelt hat, der vor allem mit dem Ball unterschätzt ist und das viel zu selten zeigen kann aufgrund der Art und Weise, wie Union gespielt hat. Aber ich mag Kemlein sehr und habe ihn auf der 6 mitgenommen und dahinter tatsächlich Nikolai Remberg vom HSV, der auch eine tolle Entwicklung im Laufe der Saison gemacht hat. Und auf der 6 ging es mir vor allem einfach um wirklich gute Qualität gegen den Ball. Und deswegen habe ich mich für diese beiden entschieden. Also der Archetyp war tatsächlich so Erik Martel so in die Richtung. Rechter Achter ist mein Box-to-Box Lauf- und Kampfschwein, der die Meter machen soll. Das ist Rocco Reitz. Der startet für mich hier in diesem Alternativkader. Abgesichert in der Kadertiefe durch Kaspar Janda von Southampton. Der ist zu gut für die Championship. Und der wird jetzt auch nach dem verpassten Aufstieg, hoffe ich zumindest, in eine Top-5-Liga wechseln. Also Reitz, Janda auf der rechten Achterposition. Linke Acht startet bei mir Tom Bischoff, der es nicht reingeschafft hat, der theoretisch auch einen AV spielen kann, einen kompetenten. Ich mag Tom Bischoff total gerne und so als dieser offensive Achterpark paart als das kreative Element, noch dazu gepaart mit seinem starken linken Fuß und der Torgefahr aus der Distanz, ist er meine erste Wahl. Und als Alternative so ein bisschen anderes Profil, bisschen mehr Ballschleppertyp, bisschen mehr Körperlichkeit, aber auch technisch herausragend, Assan Ouedraogo, wo ich ganz klar glaube, wenn sein Körper ihm nicht schon wieder so viele Striche durch die Rechnung gemacht hätte, hätte der auch ein ernsthafter Kandidat für diesen Sommer sein können. Und Ouedraogo ist für mich eben die Alternative zu Tom Bischoff. Links startet El Mala, ganz klar. Meine Nummer 1 auf dem linken Flügel. Dahinter als Alternative Chris Führig. Für, ja, ein bisschen mehr, sagen wir mal, Kontrolle, aber auch 1-gegen-1 spielen, nicht so ganz sehr den Tiefgang wie El Mala, aber auch vor allem für die potenzielle Dynamik mit Mittelstädt dahinter, die eingespielte vom VfB. Und Kevin Schade habe ich auch mitgenommen in diesem zweiten 26er-Kader. Der kann dir beide Flügelpositionen abdecken oder auch das Sturmzentrum notfalls. Deswegen ist er definitiv mit dabei. Rechter Flügel startet bei mir tatsächlich Karim Adeyemi. Ich habe diese Mannschaft schon arg, ehrlicherweise habe ich die Mannschaft so ein bisschen gebaut, wie könnte diese Mannschaft bestmöglich der eigentlichen A-Nationalmannschaft wehtun, die ja gar nicht, darum geht es ja eigentlich gar nicht in der Frage, aber das war trotzdem so ein bisschen meine Idee. Ich habe quasi so eine Art Hass-Elf gemacht gegen das A-Team und da habe ich eben vor allem auf Tempo geguckt, auf Physis, auf Tiefgang, Geschwindigkeit und eben darauf, die Schwächen dieser Mannschaft ausnutzen zu können. Und deswegen startet bei mir Adeyemi über rechts und als Alternative ein eher, sagen wir mal, spielmachenderes Spielerprofil mit Brian Gruder. Und bei mir startet tatsächlich vorne im Sturmzentrum Christian, nee, der heißt nicht Christian, der ist Philipp. Philipp Tietz von Mainz 05. Und das tut er, weil er eben in drei oder in, er ist herausragend Torgefahr per Kopf und Bälle weiterleiten per Kopf auf schnelle Spieler wie zum Beispiel El Mala Adeyemi. Und Bälle festmachen mit dem Rücken zum Tor. Das sind drei Bereiche, in denen er statistisch in der Bundesliga zu den besten Spielern gehört hat. Und genau das will ich von diesem Neuner, damit man eben in die Tiefe hinein Spieler wie El Mala und Adeyemi in Szene setzen kann. Und deswegen startet bei mir Tietz und die Alternativen 2 und 3, das sind Johnny Burkhardt und Tresoldi. Und das ist dann auch mein 26er Alternativkader. Trainiert von Bo Henriksen. Ich spreche mit der Notwendigkeit eines deutschsprachigen oder deutschen Trainers. Deutschsprachig ist er ja. Und ich sage, Bo Henriksen ist der Perfekte für sechs Wochen Motivation und danach nie wiedersehen. Und da geht es auch nicht so sehr um die taktischen Details. Außerdem muss man auch sagen, die eine Mainz-Saison war ja auch spielerisch stark. Das darf man ihm nicht wegnehmen. Und von daher ist Bo Henriksen der Trainer, der diese Mannschaft coachen soll. Und ich sage, dieses Team müsste strategisch Zweiter werden in der Gruppenphase und könnte dann bis ins Viertel- oder Halbfinale vordringen. So, letzte Frage. Jakob Paul Ebeling, inwieweit lasst ihr KI bereits in eure Arbeitsprozesse einfließen, sei es in der Recherche, Contentproduktion, beim Scriptwriting oder in anderen kreativen, strategischen bzw. wirtschaftlichen Bereichen wie Audience, Analytics, Wachstumsstrategie, Monetarisierung oder Workflow-Automatisierung? Also, du hast den komplett Falschen erwischt. Kann ich wirklich sagen? Also, ich kann ja nicht für die anderen sprechen. Ich weiß auf jeden Fall, dass mit ChatGPT hier sehr gern und viel gearbeitet wird in der einen oder anderen Form, sei es so in der initialen Recherche, so ein bisschen als Sparringspartner, aber es wird auf jeden Fall benutzt, das weiß ich, dass das hier bei uns Verwendung findet. Ich kann nur für mich sprechen und ich habe es wirklich beruflich noch nie für irgendetwas genutzt, zumindest nicht bewusst. Ich habe nie ChatGPT oder eine von den anderen, die es da gibt, keine Ahnung, Claude Maurice oder wer auch immer, nie irgendwas benutzt für irgendwas. Ich nutze es ja nicht mal privat. Meine bislang einzige Verwendung von ChatGPT war, ein Bild von meiner Frau und mir in diesem Studio Ghibli-Style zu generieren, wofür ich mich auch so ausreichend schlecht gefühlt habe, weil das einfach nur Stehlen war im Endeffekt, aber ich wollte halt ein cutes Bild von uns beiden haben, in diesem Stil. Ansonsten habe ich es noch nie benutzt und vermutlich, das gestehe ich auch offen zu, schade ich mir damit aus einer streng betrachtet ökonomischen Perspektive, was zum Beispiel Effizienz, was Produktivität angeht. Und es gibt wahrscheinlich auch Bereiche, in denen mir das einfach wirklich helfen würde in meiner Arbeit. Aber ich will es einfach nicht und ich spüre auch bisher nicht den Bedarf danach. Ich komme gut mit meiner Arbeitslast zurecht. Ich kriege die auch gut auf die Art und Weise geschultert, wie ich es bisher gemacht habe. Und von daher passt das für mich. Und ich muss sagen, gerade im Kreativbereich will ich absolut keinerlei KI benutzen, weil das würde ich in erster Linie als Verrat an mir selbst und meinem eigenen Schaffen betrachten, aber auch ein bisschen als Verrat am Publikum. Also alles, was Kreativarbeit ist, da soll das ganzheitlich ich sein, der da dafür steht und das generiert hat und nicht irgendwie unter oder mit Hilfe von Stützrädern durch künstliche Intelligenz. Außerdem stehe ich auch, ich bin ja generell, also ich finde, ich bin spirituell, bin ich amisch, weil ich stehe ja auch unter anderem KI sehr, sehr skeptisch gegenüber. Und also, ich nutze es einfach jetzt mal für einen kleinen Mini-Exkurs. Menschen, die ich kenne, bewerben sich auf dem Jobmarkt mit KI-optimierten Bewerbungen, weil sie wissen, dass die erste Aussiebung schon gar nicht mehr durch einen anderen Menschen stattfindet. Mal egal, wie der Prozess ist, ob der einfach sagt, Person sieht nett aus, sieht nicht nett aus, weg damit. Sondern die wissen quasi, dass die erste Auslese schon von einer künstlichen Intelligenz passiert. Und dann habe ich jetzt auch schon mitbekommen, Menschen aus Fleisch und Blut, Menschen, werden eingeladen zu einem Bewerbungsgespräch, wo das Erstgespräch von einem KI-Agenten geführt wird. Ganz ehrlich, wir müssen auf die Dystopie nicht warten. Wenn ich sowas höre, ist die in meinen Augen schon da, wenn ein Mensch einer Maschine gefallen muss, um eine Chance auf einen Job zu haben. Wirklich, ich finde es ekelhaft, kotzt mich wirklich an. Und ich finde, man muss da auch einfach vorsichtig sein, weil Menschen hatten mal ein unfassbar weit verbreitetes orales Gedächtnis, weil ganz lange die Weitergabe von Wissen über Sprache stattgefunden hat und eben nicht über Niedergeschriebenes. Und die existiert quasi kaum noch, dieses Vermögen und diese Fähigkeit. Also vielleicht könnten wir sie auch wieder heraufbeschwören, aber ich glaube, so was so kollektives Erinnerungsvermögen angeht, haben wir auf jeden Fall auch krass eingeboost, weil es einfach nicht mehr so notwendig ist, Dinge im Kopf zu speichern. Und alles, was man nicht mehr so zwingend braucht, das verschwindet mit der Zeit. Es gibt einen Grund dafür, warum ich kein Französisch mehr kann, aber 7 Jahre in der Schule hatte, weil ich es einfach nicht mehr gebraucht habe. Ich finde zum Beispiel, also ich habe eines der wenigen Werke, die noch in Gänze Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe reproduziert werden könnten, wenn jetzt alle puff verschwinden würden, alle Schriftstücke, die wir haben, ist tatsächlich der Koran, weil da, der ist ja auch in der ersten Instanz schon vom Propheten selber mündlich weitergegeben worden und war ganz lange ein orales Werk, bis er dann verschriftlicht worden ist. Und ich glaube, diese Kultur wird heute noch hochgehalten, deswegen wäre das da möglich, aber in den meisten Fällen gibt es da einfach nicht mehr. also mit der Einführung von Navigationssystemen ist den meisten Leuten, inklusive mir selber, der selbstständige Orientierungssinn unterm Arsch weggebrochen. Das, glaube ich, war auch mal anders. Also erst konnten Menschen sich an den Sternen orientieren und an Sonne, Mond, was auch immer. Und dann haben sie irgendwann Karten bekommen, dann war das natürlich nicht mehr notwendig, dann konnten sie Karten lesen und dann haben sie halt Navis bekommen. Und das ist ja auch nicht schlecht, das ist ja eine unheimliche Erleichterung im Alltag und net positive wahrscheinlich in dem Fall. Aber trotzdem ist ja da eine Eigenschaft mit weggebrochen. Und dann finde ich halt, muss man kein Genie sein, um erahnen zu können, was mit insbesondere jungen Menschen passiert. Das ist gerade in Dänemark zum Beispiel ein Riesenthema. Einsatz von KI in der Schule und ob es überhaupt noch eine seriöse Bewertungsgrundlage für Schüler gibt und die Arbeiten, die sie eben nicht vor Ort irgendwie schriftlich abgeben. Was insbesondere mit jungen Menschen passiert, oder generell Menschen auch im Allgemeinen, aber auch mit jungen Menschen vor allem, denen du das Recherchieren, das Formulieren, im Zweifelsfall sogar das eigenständige Reflektieren abnimmst, ja, also was soll da rauskommen? Also das sind ja alles Eigenschaften, die wegbrechen werden, die aber in irgendeiner Art und Weise für mich halt essentiell dafür sind, ein, ja, ganzer, vollständiger Mensch zu sein am Ende des Tages. Und für mich da symptomatisch mal ein Reddit-Post, den ich gesehen habe, wo sich jemand beschwert hat, warum es noch keinen zufälligen Prompt Generator gäbe, das würde ihn noch stören bei KI, dass er sich jedes Mal eine eigene Prompt ausdenken möchte. Also jemand, der aktiv darum bittet, aktiv darum gebeten hat, dass die KI ihm doch bitte auch noch das Füttern der KI abnehmen soll. Also wirklich gute Nacht. Und nochmal, es gibt, ich glaube, Medizin zum Beispiel, Erkennung von, was weiß ich, Tumoren etc., Gewebsveränderungen. Es gibt unendlich viele super gute Anwendungsbereiche für künstliche Intelligenz. Deswegen, ich möchte gar nicht sagen, wir dürfen das nicht nutzen und das wäre, wir müssen das alles abschalten. Ich glaube, es gibt richtig gute, den Menschen helfende Bereiche für KI. Ich glaube nur, dass das im Privaten nicht funktioniert. Beim einzelnen Individuum. Und dass am Ende für das Smartphone in der Theorie ja auch, also oder auch fürs Internet generell, Demokratisierung, bla bla bla. In der Theorie super viele gute Gründe gibt, warum das geil ist, aber in der Praxis sehen wir halt, dass es eben ganz andere Blüten treibt. Und ich glaube auch, ähnlich wie beim Smartphone, dass auch künstliche Intelligenz für die meisten darauf zurückgreifenden Menschen sich auf lange Sicht als net negative rausstellen wird, als etwas, das ihrem Leben eigentlich mehr nimmt, als es gibt, auch wenn sie es vielleicht selber nicht sehen können. Ja. So viel zur Frage, ob Culture Berlin mit KI arbeitet. Macht's gut. Ciao, ciao.